Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Rudi Sabo hat 7 Raubüberfälle auf dem Gewissen. Nach 9 Jahren Zuchthaus engagiert er sich heute in der Gewaltprävention und versucht, Jugendlichen klarzumachen, dass Reden mehr bringt als Dreinschlagen. Im Verlauf seiner Therapie im Gefängnis ist Rudolf Sabo dem Schmerz begegnet, den er seinen Opfern und sich selber zugefügt hat. Und er hat erlebt, wie heilsam es ist, für sich und seine Handlungen die Verantwortung zu übernehmen. Um seine Seele hat sich nicht nur eine Therapeutin gesorgt, auch bei einem Pfarrer und in regelmäßigen Gottesdienstbesuchen hat er Unterstützung gefunden. Katharina Kilchenmann hat Rudolf Sabo getroffen.
Rudolf Sabo, geboren 1959 in Wien, ist in der Schweiz aufgewachsen, in der Nähe von St. Gallen. Seine Geschichte kann auf verschiedene Arten erzählt werden. Als Actionfilm, der den Protagonisten Sabo als Bankräuber zeigt, schwarz angezogen, schwarze Maske, Revolver. Er stürzt in eine Postfiliale, bedroht die Angestellten, erbeutet das Geld und flüchtet. Als Krimi, in der Manier eines Tatorts, mit viel Informationen aus dem sozialen Umfeld des Täters, vom Vater geschlagen, von der Ehefrau verlassen, von seinen Kindern getrennt. Oder als Dokudrama, das stark emotional gefärbt die Läuterung eines Kriminellen erzählt. Mir begegnet ist ein sympathischer Mann, groß, mit gepflegtem Bart, Korthose, Strickjacke. Er wirkt sanft, fast gutmütig. Schwer vorstellbar, dass er ein Krimineller war. Wie ist er zu dem Mann, der er jetzt ist, geworden? Indem er für sich und seine Handlungen die Verantwortung übernommen habe, sagt Rudolf Sabo.
Ich war ja mehr als ein Jahr in Isolationshaft, weil die Polizei vermutete, dass ich wesentlich mehr Raubüberfälle begangen habe. Und wegen Kollisionsgefahr und Fluchtgefahr wurde ich da in Isolationshaft versetzt. Verständlich, aber es war eine lange Zeit. Und diese Zeit, da leidet man einfach. Und da geht es nur um dich. Also ein bisschen Häufchen in Elend eigentlich. Und man war nur noch ein Verbrecher, nicht mal eine Nummer, sondern irgendein namenloser Verbrecher eigentlich. Und ich durfte meine Kinder nicht sehen in diesem Zeitpunkt. Und das war sehr hart. Und die einzige Person, die mich regelmäßig besuchen kann, war meine Mutter. Und diese Besuche waren erschütternd, weil meine Mutter war auch so hilflos. Die hat immer gefragt, was haben wir gemacht, was haben wir falsch gemacht, dass du so etwas machst? Und da ist sie manchmal in Tränen aufgelöst da gesessen und ich konnte ihr nicht antworten. Ich habe gesagt, es liegt an mir, es liegt nicht an euch. Ich konnte nicht sagen, dass mein Vater ist schuld, weil er mich verprügelt hat in meiner Jugendzeit. Das konnte ich nicht und war, ist auch nicht so, der Zusammenhang zu stellen. Ich war zu dem Zeitpunkt einfach nicht konfliktfähig, weil mein Vater auch nicht konfliktfähig war, aber die Tat habe ich gemacht. Und da kann ich die Schuld nicht dem Vater in die Schuhe schieben.
Heute arbeitet Rudolf Sabo in der Gewaltprävention. Mit Jugendlichen, die lernen müssen, mit ihren Aggressionen umzugehen. Durch seine Geschichte ist er natürlich sehr glaubwürdig.
Ja, das bin ich ja. Also die Jungs, am Anfang himmeln sie mich an. Wow, wir haben einen Gangsterboss als Trainer, das wird eine coole Sache und so. Und dann, wenn ich ihnen die Story erzähle, wo ich die Kinder überfallen habe mit der Mutter, wie die Mutter dann weint, wie die Kinder weinen. Und dann sage ich, ist das ein cooler Boss? Oder ist das ein grundfeiges Schwein, der mit einer geladenen Waffe auf eine unbewaffnete Frau hilflose Kinder zielt? Was ist das? Und da gehen ihnen die Augen auf.
Nun aber Rudolf Sabos Geschichte von Anfang an. Was ist passiert, damals in den 90er Jahren? Wie wurde aus einem unbescholtenen Familienvater und Bauunternehmer ein Bankräuber?
Ich heiratete ja und bin Vater von 5 Kindern und hatte ein eigenes Geschäft. Also ich habe ein kleines Baugeschäft geführt und Mitte 90er Jahren ging es dann sehr schlecht. Das war eine Baukrise da in der Schweiz und da hatte ich über den Winter fast keine Aufträge mehr. Und mit meiner damaligen Frau, die auch nicht sehr konfliktfähig war, weil wir gingen gegenseitig aus den Konflikten aus dem Weg. Und in dieser Scheinharmonie, da brodelte es einfach. Und irgendwann war es dann ihr zu viel, mir zu viel. Und sie ist dann ein paar Mal fremdgegangen. Wir haben dann ein paar Paartherapie versucht und das hat aber nichts gebracht. Und da ist sie halt einfach abgegangen mit den Kindern. Und für mich waren die 5 Kinder etwas ganz Wichtiges. Und von einem Tag auf den anderen, das Haus ist leer und diese Stille, wo du vorher ein Full House hast mit kleinen Kindern und auf einen Tag hast du das nicht mehr. Man nimmt man den Lebenssinn weg. Und wenn man da so rausgerissen wird und dann auch als Vater nicht viele Rechte hast, dann tickst du einfach aus. Und ich war nicht konfliktfähig in diesem Sinne.
Was heißt das? Wie haben Sie reagiert? Haben Sie rumgetobt?
Eigentlich nicht. Es war eine sehr kühle Aggression. Also wenn man emotional ist, dann explodiert man. Das ist bei mir äußerst selten gewesen in meinem Leben. Und da konnte ich immer meine Emotionen gut kontrollieren.
Wie haben Sie denn Ihre Emotionen wahrgenommen?
Da war zuerst tiefste Traurigkeit da und man ist gescheitert als Partner, als Vater, als Sohn von Eltern. Man hat ja ein eigenes Bild von sich und all das fließt davon. Und man nimmt man sich selber nur noch als Versager wahr. Und in dieser Hilflosigkeit, auch in meiner Mannesfantasie, war eigentlich das so, dass ich als Mann, ich muss doch alles im Griff haben. Und das ist auch so unerträglich und schmerzhaft. Da war ich da und habe einfach ja geheult. Aber dann ein paar Tage später, da kommt dann der Gedanke, was mache ich jetzt, wie ändere ich das? Ich kann mir nur durch Geld helfen, da muss das Geld rein und dann kann ich wieder alles kitten. Also nicht an sich selber arbeiten, an seiner Konfliktfähigkeit arbeiten, das war absolut fremd für mich. Und da habe ich mich dann nach dem Äußeren orientiert und entsprechend bin ich dann halt falsch vorgegangen.
Und wie sind Sie vorgegangen?
Ja, zuerst mal wusste jetzt, okay, die bösen Banken, sorry, wenn ich das ausdrucke, die haben mir meinen Geschäftskredit gesperrt. Ich musste den innerhalb von 3 Monaten zurückzahlen. Das wären über 200.000 Franken gewesen, was ich natürlich nicht konnte. Und da habe ich dann meine Feindbilder absolut da hineingegeben und bin einfach planerisch vorgegangen und habe Banken ausgekundschaftet, die in ländlichen Gegenden waren, wo das Sicherheitsdispositiv wesentlich weniger stark war. Und so habe ich dann da alle Vorbereitungen getroffen und dann irgendwann habe ich dann das Ding durchgezogen. Und weil es so gut lief, habe ich dann 7 weitere begangen.
Dass Sie so erfolgreich waren mit Ihren Überfällen, hat Ihnen das auch eine gewisse Befriedigung gegeben?
Ich hatte ein Selbstbewusstsein, das tief im Keller war. Und mit dem baute ich mein Selbstbewusstsein auf. Ich konnte etwas. Ich konnte einen Überfall durchziehen, ohne dass ich Menschen verletze. Es war eine kalte Wut. Es war Adrenalin pur während diesen Überfällen. Das war ein Ersatz wahrscheinlich für meine Emotionen oder Emotionslosigkeit. Am Ende von solch einem Überfall, da zählte man das Geld. Und da der Erfolg von dem, an dem habe ich mich gelabt. Also das Minderwertigkeitsproblem, das in mir da war, hat sich aufgewertet ab dem, was ich getan habe. Also eine Katastrophe eigentlich. Aber so war ich dazu mal. Und so habe ich meine Wut gestillt.
Nach 7 Raubüberfällen auf verschiedene Bank- und Postfilialen, die Rudolf Sabo zusammen mit Komplizen durchgeführt hatte, war Schluss. Ein Mittäter wurde gefasst und ihm blieb nur noch die Flucht.
Ich hatte eine Freundin in Wiesbaden und da bin ich nach Wiesbaden geflüchtet. Und das war die schlimmste Zeit im Grunde. Und da habe ich dann gemerkt, jetzt stimmt was nicht mehr mit dir. Weil man wird zum einem Psychopath, man hat wirklich Verfolgungswahn. Man weiß, die Polizei ist hinter einem her und du siehst in jedem einen Polizisten, der dir begegnet. Oder Rückspiegel, das gleiche Auto und hast dann schon das Gefühl, okay, jetzt wirst du verfolgt. Jetzt musst du gucken, dass du von der Autobahn runterkommst oder weiß Gott was. Also es war das permanente Aufpassen, dass man jetzt nicht erwischt wird. Man weiß, man hat etwas Unrechtes getan. Und will dem ausweichen. Aber das war mein Ding von Unmöglichkeit, meine Konflikte auf einer guten Art zu lösen.
Und wie kam es denn zur Festnahme?
Ja, zur Festnahme. Ich hatte dazu mal einen Mietwagen. Und als ich dann von Deutschland zurückkam, da haben die Polizisten eine absolut gute Falle gestellt in der Zentrale von der Mietfirma. Und da habe ich dann den Schlüssel abgegeben, den Angestellten, der sagte, ja, jetzt muss ich nochmal kurz Papiere holen gehen im anderen Büro, und ist dann rausgekommen, und dann ist dann die St. Galler Grenadierpolizei von allen Seiten auf mich eingestürmt und hat mich dann festgesetzt, weil sie hatten keine Ahnung, ob ich bewaffnet bin und ob ich mich da wehren würde. Haben sie da, sind sie etwas ruppig vorgegangen, aber muss ganz klar auch sagen, von der Situation her sind sie gut vorgegangen und anständig mit mir umgegangen.
Die Festnahme muss ja fast eine Erleichterung für Sie gewesen sein.
Ja, als ich dann festgesetzt wurde bzw. inhaftiert wurde, da habe ich gewusst, so, jetzt ist es geschafft. Endlich hinter dir. Jetzt kannst du die ganze Maskerade, das, was du aufrecht gehalten hast, mühsam, mit viel Kraft und Energie, eine Fassade aufrechterhalten hast gegenüber den Eltern oder anderen Menschen, die du kennst, obwohl du ein primitiver Räuber bist, kannst du einfach sagen, okay, jetzt kannst du alles loslassen, zeige dich geständig und steh zu dem, was du gemacht hast, und sitz deine Strafe ab, und dann hast du es hinter dir. Und das war eine Riesenlast, die mir abgefallen ist in dem Moment. Also die Anspannung war da in dem Moment von mir abgefallen, als ich dann endlich mal in der Zelle saß.
Und damit begann für Rudolf Szabo ein langer, anspruchsvoller Weg. Im Gefängnis realisierte er nach und nach, was er eigentlich getan hatte, und musste anerkennen, dass er bei seinen Überfällen auch völlig unbeteiligten Menschen viel Leid zugefügt hatte. Wann kamen die ersten Gefühle der Reue?
Das hat eine lange Zeit gebraucht. Ich war ja mehr als ein Jahr in Isolationshaft, und das war sehr hart. Und besser ging mir es dann nachher, als ich dann nach Sachsenried kam. Dazu mal war sie eine offene Strafanstalt. Und dort habe ich dann freiwillig eine Therapie angefangen. Das ging dann 4 Jahre, habe ich das gemacht, weil ich einfach, ich war eine psychische Krücke. Ich habe geheult, wenn ich nur an die Kinder dachte, und habe dann Dinge erfahren über den Kinderbeistand, was die Kinder für ein Ding durchmachen. Ich war im Knast. Ihre Schulgespendel, die wussten, die haben einen Vater, der ist ein Gangster, und da haben die Kinder darunter gelitten. Und dann habe ich da Geschichten erfahren, was die durchmachen mussten, und da habe ich nur noch geheult, nachdem ich das gehört habe. Hey, ich bin der Verbrecher, ihr müsst mir das sagen, aber nicht meinen Kindern. Und da bist du so hilflos, so hilflos. Und das ist dann, was einen psychisch so fertig macht. Und darum auch die Therapie, ich bin da in die Therapie sozusagen auf dem Zahnfleisch gegangen und hatte es auch dringend nötig. Und die Therapeutin, muss ich sagen, das war eine hervorragende Therapeutin, Psychologin, die sehr konfrontativ und sehr direktiv mit mir arbeitete und sehr intensiv auch um die Opferbelange wir miteinander bearbeiteten. Und eigentlich ihr hatte ich sehr zu verdanken, zu lernen, was kann im Opfer ablaufen, wenn sie überfallen wird.
Hatten Sie vorher zur Zeit der Überfälle jemals eine Art Mitgefühl mit den Opfern?
Dort, wo ich den Überfall mit den kleinen Kindern beging, deren Eltern die Filialleiter waren, und weil die kleinen Kinder, die hatten mir einfach mit großen Augen angeguckt, und da ist dann die Mutter um die Ecke gekommen, hat mich dann gesehen in voller Montur, ganz schwarz war ich gekleidet, mit einer Haube, mit 2 Sehschlitzen, eine Waffe in der Hand, meine Armeewaffe. Und die hatte eine Riesenangst. Die schrie auf, rief die Kinder zu sich, und dann liefen sie zur Mama. Die Mutter nahm sie dann fest an sich, drehte sich weg, schützte so ihre Kinder und rief die ganze Zeit, bitte schießen Sie nicht, bitte machen Sie meinen Kindern nichts, tun Sie meinen Kindern bitte, bitte nicht weh. Und hat dann vom Schock einen Beinkrampf bekommen, und da schüttelte, also sie zitterte im ganzen Körper. Und da, der Moment, da habe ich mir gedacht, hey Mann, was machst du da? Ich will doch den Kindern nichts antun. Und eigentlich bin ich dort, ein Blitzgedanke ist gekommen, hey, jetzt dreh dich um und geh, du hast hier nichts zu suchen. Und dieser Gedanke von diesen Kinderaugen, der hat mich lang verfolgt. Die Kinderaugen, die dann weinen. Und auch mein Gedanke, wenn das einer meiner Kinder würde antun, da würde ich ausflippen. Den würde ich radikal fertig machen. Und da kam die Reue hoch. Und diese Gedankenspiele oder Rollenspiele, die wir miteinander geübt haben, die waren echt anstrengend. Und einmal hat sie mich so provoziert, da bin ich ausgetickt fast, weil sie mich an dem packte, wo ich erfolgreich immer, weil ich hatte immer Rechtfertigung parat. Und da hat sie mich einfach so provoziert, da bin ich dann zu ihr hingegangen, fast Nasenspitze an Nasenspitze, und habe gesagt, sie Schlampe, ich schlage sie jetzt an die Wand, ich komme nie mehr wieder. Bin rausgegangen, die Türe zugeknallt und habe dann eine Woche lang über das gebrütet. Aber die Woche Pause hat mir dann geholfen, dass sie eigentlich die einzige Person ist, die mir beibringt, wie ich in Zukunft Konflikte kann bewältigen. Und dass ich da an diese Schwäche muss an mir arbeiten. Und das war ein echt hartes Stück Arbeit. Und dank ihr, der Elisabeth Moser, lernte ich, konfliktfähig zu werden.
Aber es geht nicht, ohne dass Sie diesen Prozess machen, sich auf die Opfer einzustellen, was Sie denen angetan haben.
Ja, das ist also eigentlich ganz zentral, dass man sich mit den Opfern befassen muss, um auch die Tragweite des eigenen Tuns bewusst zu werden. Und es geht vor allem darum, dass man sich auch in die Opfer hineinfühlt. Und bei einem war es mir sehr, ja, es war eigentlich eine so mutige Frau, sie war Filialleiterin. Und als ich den Überfall machte, da stand sie immer vor meiner Pistole. Also ich konnte mich wenden und mich in eine andere Richtung gehen, machte sie auch den Schritt so weit, dass immer die Pistole auf ihren Bauch gezielt war. Und ich dachte dann dabei, Mann, die ist ja mutig, die Frau. Aber sie wollte eigentlich ihre Angestellten schützen, dass niemand verletzt wird. Und so erzwang sie die Situation, also extrem mutig. Und diese Frau hatte ich lange während meiner Gefängnisaufenthalt, kam sie mir immer wieder in den Sinn. Und da fasste ich dann auch den Entschluss, mich auch bei ihr zu entschuldigen und schrieb einen Brief. Ich würde mich gerne bei ihr entschuldigen unter vier Augen, damit sie weiß, okay, ich meine es ernst. Und dann hat dann Frau Brunner, Präsidentin der Opferhilfe St. Gallen, die Begegnung organisiert am Bahnhof in einem kleinen Sitzungsraum. Und da war ich mit ihr schon dort. Und habe auf die Frau gewartet und dann kam sie zur Tür rein. Und sie kam da mit sehr spastischen Bewegungen, sie hinkte. Als das Gespräch anfing, da habe ich dann eben gesagt, ich würde gerne ihre Geschichte erfahren und dann auch mein Bedauern ausdrücken, was ich getan habe. Aber ich würde gerne erfahren, wie es ihr ergangen ist während diesem Überfall, was danach passiert ist und wie sie dann das bewältigen konnte. Und dann hat sie erzählt, dass sie musste Ersatz für die Mitarbeiter auftreiben, weil sie allen Mitarbeitern freigab, weil sie unter Schock standen. Und als das gemacht war, der Überfall hatte an einem Dienstag, glaube ich, stattgefunden. Und sie arbeitete aber durchwegs die ganze Woche hindurch bis an dem Samstag. Und da hatte sie am Samstagabend, erwartete sie Gäste zu Hause, kochte mit ihrem Mann in der Küche und dann kamen sie auf diesen Überfall zu sprechen. Und während diesem Gespräch wurde sie ganz bleich und dann sagte sie zu ihrem Mann, du, mir geht's gar nicht mehr gut, mir ist schlecht, und kippt dann um. Und er ruft den Notfalldienst an und da wird sie ins Spital gebracht. Und soviel ich in Erinnerung habe, war sie dort ungefähr 3 Tage im Koma. Und nachdem erwachte sie, und da stellt man fest, dass sie einen Schlaganfall erlitten hatte und seitdem her dann einseitig gelähmt war. Und in den Jahren, wo ich im Gefängnis saß, hatte sie dann eine Therapie gemacht und lernte dann langsam sich wieder bewegen. Und so habe ich sie dann kennengelernt, wie sie dann mit ihren spastischen Bewegungen da ins Zimmer reinkam, Sitzungszimmer rein. Und da wurde mir schlagartig klar, hey Mann, du bist schuld mit diesem Überfall, dass diese Frau jetzt ein Krüppel ist. Diese Frau wird nie mehr vollwertig arbeiten können und du bist die Ursache dafür. Und wie vom Donner gerührt war ich da und konnte im ersten Moment fast nichts sagen, weil mir da die Schuld bewusst wurde, was hast du da angerichtet? Obwohl du keinen einzigen Schuss gefeuert hast, die Frau nie angelangt hast, hast du ihr Leben zerstört. Indem einfach nur mit einer geladenen Waffe, nur, eben das nur ist eben falsch, weil du mit einer geladenen Waffe auf eine wehrlose Frau gezielt hast und die den Mut hatte, einfach vor dir zu stehen. Und das bewusst zu werden, dass man so ein Leben zerstört hat, Das hat mich fast erschlagen. Und diese Frau hat dann mir in die Augen geschaut und gesagt, ich kann Ihnen verzeihen. Und Sie haben in dieser Zeit auch den Weg zum Glauben gefunden. Sie wissen nicht, was Gott mit ihr vorhabe, dass sie eine solche Wendung in ihrem Leben stattgefunden habe, aber mir können Sie es verzeihen. Und das war nochmal so ein Schlag für mich, weil ich selber musste all meine Kraft manchmal überwinden, um anderen Menschen zu verzeihen wegen anderen Nichtigkeiten. Ich machte sie zum Krüppel und sie verzieh mir. Das war eine Lebenslektion, an der ich auch heute noch Jahre, Jahrzehnte danach noch am Nagen bin, wenn ich Menschen unversöhnlich begegne. Und diese Geschichte erzähle ich, weil sie ein grundlegender Bestandteil von unserem christlichen Glauben ist. Das Verzeihen, das gegenseitig einander zu verzeihen. Das ist ein Schritt, den man lernen muss und der hart für sich selber ist, indem man seine eigene Verletztheit überwinden muss, indem man über sich hinaussteigen muss. Und das ist so einfach gesagt, aber so unendlich schwer.
Die Jahre im Gefängnis waren für Rudolf Sabo also eine schwierige und eine wichtige Zeit. Nicht nur die regelmäßigen Therapiesitzungen, auch die Gottesdienstbesuche wurden zu einem festen Bestandteil seines Alltags.
Ja, gegen Ende meiner Gefängniszeit hatten wir regelmäßig unsere Gottesdienste mit George Schmucki, der dazu mal Stadtpfarrer von Rorschach war, der mir eine große Stütze war. Er half mir einfach, er sorgte sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, er war Seelsorge, er sorgte sich um meine Seele. Was mir für mich auch noch sehr wichtig waren die Gottesdienste, die wir in Gams besuchen konnten, in der Kirche, einer schönen barocken Kirche. Und da durften wir Gefangenen, die vor allem eben schon länger dort waren, durften zu Fuß bis dorthin laufen, wieder zurück. Das war so luftlinienmäßig 3 oder 4 Kilometer. Da war ich oftmals mit Günter Canun dort unterwegs.
Günter Canun wurde zu 20 Jahren Zuchthaus verurteilt, weil er 1986 bei einem Amoklauf mehrere Menschen tötete.
Ja, mit ihm hatte ich die besten Gespräche. Er war ein sehr gebildeter Mann, er war ja ursprünglich Architekt und hat während der Zeit des Gefängnisses gelernt und er konnte jede Pflanze, deren Bedeutung, Wachstum, lateinischen Namen, Herkunft und so weiter, konnte er im Detail erklären. Und unsere Unterhaltung war oft einfach von dem geprägt und ich war überwältigt von seinem Wissen, auch wenn man in seine Zelle reinkam. Da waren viele Bilder von eigentlich nur Blumen. Und so in krassen Gegensatz zu den meisten anderen Gefangenen, die nackte Frauenbilder aufgehängt hatten und so Sachen, war mit ihm die Unterhaltung immer äußerst aufbauend. Und es war seine Art, die Zeit im Gefängnis zu bewältigen, sich mit etwas zu beschäftigen, indem man die Schönheit von, wie soll ich sagen, Gottes Natur sich kann daran laben. Wenn man einfach nur alles Traurige von sich weglässt und einfach nur noch in das hinein sich begibt, dann wird die Welt erträglicher.
Nachdem Rudolf Sabo seine Strafe abgesessen hatte, musste er eine neue Existenz aufbauen. Er machte eine Ausbildung als Arbeitsagoge und arbeitet heute als Betreuer in einer Wohngemeinschaft für junge Erwachsene. Hier muss er sich immer wieder neu mit den Fragen auseinandersetzen, die auch ihn einst umtrieben. Wo ist mein Platz in dieser Welt? Wie finde ich ihn? Wie werde ich vom Außenseiter zu einem Teil dieser Gesellschaft?
Im Gefängnis habe ich mich einer Theatergruppe angeschlossen, die von einem Häftling geleitet wurde, der über 25 Jahre seines Lebens im Gefängnis saß. Er war ehemaliger Pädagoge und er hat ein gewisses Talent, solche Theatergruppen zu leiten und auch entsprechend Regie zu führen oder das Drehbuch zu entwerfen, gemeinsam zu entwerfen. Und das waren sehr anspruchsvolle Theaterstücke in diesem Sinne, dass die Gefangenen zum einen mit sich selber beschäftigen, was läuft bei mir ab, aber was läuft auch mit der Gesellschaft ab, was für eine Stellung habe ich in der Gesellschaft als Gefangener oder als Straftäter. Und in einem dieser Theaterstücke kam dann auch der Gefangenenchor von Nabucco zum Zug, der für mich dann etwas unglaublich Wichtiges war. Wenn ich alleine in der Zelle war, habe ich mir das unendlich mal einfach in mich hineingesogen und habe mich so identifizieren können mit diesen Gefangenen, die abgeführt werden, von Israel wegziehen mussten. Und das ganze Leid, das hat mich in meiner Seele, habe ich mich da so verstanden gefühlt in diesem Lied.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.